Bevor es losgeht mit 1 Stunde History, ein kleiner Hinweis. Wir haben uns beworben für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Publikumspreis Beste Information. Wenn ihr findet, dass wir das Ding verdient haben und ihr gerne möchtet, dass wir das Ding gewinnen, dann stimmt doch für uns ab unter podcastpreis.de. Bis zum 20.05. könnt ihr dann auch die Stimme für uns abgeben. Podcastpreis.de.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. 1 Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Also man spricht auf jeden Fall noch miteinander. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ne? Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Mitsotakis jetzt im Mai, nämlich zum Staatsbesuch in der Türkei. Jetzt könnte man sagen, ja, ist halt ein Staatsbesuch wie jeder andere, aber so unkompliziert scheint die Lage nicht zu sein. Denn schon im März, 2 Monate vorher, haben sich Vertreter beider Staaten zusammengesetzt, um eine Liste zu machen mit Talking Points, vor allem aber eigentlich mit Points, über die nicht gesprochen werden sollen, ne? Und im April gab es noch 2 weitere solche Treffen, bevor es dann zum eigentlichen Staatsbesuch kommt. Also ihr merkt, Griechenland und die Türkei, da gibt es einiges zu besprechen, die setzen sich nicht einfach mal eben so miteinander an den Tisch. Und ihr könnt es euch vorstellen, so viel Ballast, der hat eine Vorgeschichte.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helm.
Und da landen wir, wie schon so oft dieses Jahr, Matthias, im Jahr 1919. Grüß dich erstmal.
Sei gegrüßt.
Dieses erste Jahr nach dem Ersten Weltkrieg nämlich. Ist wirklich ein ganz besonderes Jahr, auch für Griechenland und für die Türkei. Darum geht's heute. Aber Matthias, bevor wir nach Ankara und nach Athen gehen, nochmal schnell bitte nach Berlin.
Genau, da sind wir nämlich im Humboldt-Forum in Berlin und zwar am 15. Juni 2024 um 19 Uhr geht's los. Und das Thema ist Bilder, die lügen, wie uns die Propaganda hinters Licht führt. Anmelden könnt ihr euch auf der Homepage vom Humboldt-Forum und auf der Homepage von deutschlandfunknova.de. Los geht's um 19 Uhr und wir freuen uns auf euch.
Wir freuen uns sehr, euch dann in Berlin mal wieder live zu treffen. 1919 jetzt aber, Matthias. 1919, was für ein Jahr. Da bricht eben, passiert einiges weltpolitisch, aber da bricht eben auch zwischen Griechenland und der Türkei der griechisch-türkische Krieg aus. Und weil ich ja gerade von Vorgeschichte gesprochen habe, dem vielen Ballast, der da war, es gab diesen Ballast auch schon 1919.
Ja, und wenn man ganz weit zurückblickt, wir sind ja in einer Geschichtssendung, dann landen wir im Jahr 1453. Sultan Mehmet II. Erobert in diesem Jahr Konstantinopel, das heutige Istanbul, und damit eben auch beginnt die Herrschaft der Osmanen über griechisches Gebiet. Dieser Zustand dauert bis 1830, genauer gesagt bis zum 3. Februar 1830. Dann nämlich wird das Londoner Protokoll unterschrieben. Darin steht, Griechenland wird unabhängig vom Osmanischen Reich. Das Königreich Griechenland wird 1832 gegründet. Der erste König ist Otto von Wittelsbach als Otto der Erste, König von Griechenland. Und es war natürlich ein Sieg der sehr starken griechischen Unabhängigkeitsbewegung und sie war Teil des sogenannten Nation Buildings im 19. Jahrhundert.
Also ein Nationalstaat Griechenland, der da entsteht, wenn auch noch als Monarchie mit einem König, habt ihr gerade gehört, aus deutschem Hause an der Spitze, diesem Otto dem Ersten. Wie verhielt sich dieses moderne Griechenland, wohlgemerkt mit deutschem König, dann im Ersten Weltkrieg, Matthias?
Ja, fast konsequent sozusagen. Ab 1917 war Griechenland Teil der alliierten Koalition gegen Deutschland. Vorher wurde es schon von alliierten Truppen besetzt. Die Alliierten erzwangen damals die Abdankung des deutschfreundlichen Königs Konstantin I. Und am 27. Juni 1917 tritt Griechenland den Alliierten bei. Das Osmanische Reich, das war ja damals Verbündeter Deutschlands. Mhm. Und Griechenland bekommt die Zusicherung nach dem Ende des Krieges, an der Aufteilung dieses Osmanischen Reiches beteiligt zu werden. Vor allem in Ostthrakien und damit am kontinentaleuropäischen Ufer des Bosporus. Und das war ganz im Sinne der sogenannten Megali-Idea.
Den Begriff, den werdet ihr heute noch häufiger hören, versprochen. Aber Matthias, kurze Einführung, was heißt das, Megali-Idea?
Ja, man könnte kurz und knapp sagen, das ist eine griechische Nationalbewegung, die sagt, alle von Griechen besiedelten Gebiete in einem griechischen Nationalstaat zusammenzufassen. Das riecht natürlich nach Ärger mit den Ländern, in denen Griechen leben. Vor allem in Anatolien zum Beispiel und auf dem Balkan und eben auch in Thrakien. Dort lebten sehr, sehr viele Griechen. Das Osmanische Reich, das wissen wir, verlor den Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands und gemäß einem Waffenstillstandsabkommen kommen überall in Kleinasien alliierte Besatzungstruppen. Und nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wird das Osmanische Reich aufgeteilt in Einflusszonen unter den Siegern. Und Griechenland erreicht die Zustimmung zur Besetzung der Stadt Izmir.
Izmir, heute noch große Stadt an der Mittelmeerküste in der Türkei. Also war im Grunde, Matthias, finde ich ja, der Boden schon bestellt für Krieg. Ne? Izmir ist besetzt, die Türkei zerhackstückt, so als Restgerippe des Osmanischen Reiches. Aber was war dann der konkrete Auslöser?
Naja, es gab jede Menge böses Blut zwischen Griechen und Türken wegen griechischer Verbrechen an der türkischen Bevölkerung und wegen des türkischen Partisanenkampfes gegen die griechische Besetzung von Izmir. Die griechische Armee, die antwortete in Izmir mit Strafaktionen. Der Hass wurde immer größer, vor allem, weil Zivilisten betroffen waren. Und dazu kam eben, dass die Alliierten dieses riesige Osmanische Reich auflösen wollten. Das war so eine Idee nach dem Ersten Weltkrieg, alle Großreiche zu zerschlagen. Das galt eben auch für die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Da gab es ja sogar ein Anschlussverbot für Österreich an Deutschland. Und in diesem Moment schlägt die Stunde eines gewissen Kemal Atatürk.
Ganz berühmter Name. Dem sind wir hier in einer Stunde History schon öfter über den Weg gelaufen. Unter anderem in unserer Ausgabe zur Gründung der Türkischen Republik. Aber Matthias, was war die Rolle von Atatürk im Jahr 1919?
Also 1919, also am Ende des Krieges, da war er Oberbefehlshaber von Truppen zur Verteidigung Syriens gegen Großbritannien. Nach dem Waffenstillstand demobilisierte er die türkischen Truppen, daraus wurden dann Guerillaverbände. Im Mai 1919 wurde Kemal Generalinspekteur des Heeres und er bekämpfte griechische Milizen am Schwarzen Meer. Der letzte Tropfen, der dann das Fass in der Türkei zum Überlaufen brachte, das war der Vertrag von Sèvres. Da wurde beschlossen, dass es eine alliierte Kontrolle über das restliche Osmanische Reich gibt. Und das war der Startschuss für den türkischen Befreiungskrieg, vor allem gegen Griechenland und Frankreich, unterstützt durch Italien.
So beginnt er also, dieser griechisch-türkische Krieg im Mai 1919. Aber was damals genau geschah, wer dagegen wen kämpfte, das erzählt uns jetzt noch mal genauer Chrissy Mockenhaupt.
Die Menschenmenge im Hafen von Smyrna war enorm. Angst und Panik überall. Menschen liefen ängstlich umher und versuchten, an Bord zu kommen und ihr Leben zu retten.
Kinder wurden zu Tode getrampelt. Menschen rannten in alle Richtungen. Soldaten schossen um sich, um sie davon abzuhalten, an Bord zu gehen. Das Meer und der Hafen waren voller Leichen.
Da waren so viele Menschen. Ich, mein Bruder und meine Mutter waren mit einem Seil verbunden, damit wir uns nicht verlieren. Wir kamen in Griechenland an nach 4 bis 5 Tagen, ohne Essen und Trinken.
So berichten es Zeitzeugen später in Interviews. Der Krieg zwischen Griechenland und der Türkei dauert schon 3 Jahre, als es Mustafa Kemal Pascha, später genannt Atatürk, gelingt, die Griechen zurückzudrängen.
Die türkischen Soldaten haben sich nicht schlecht benommen, aber die Partisanen, die danach kamen, die waren schlimm. Die haben gemordet, die haben vergewaltigt. Das war die Hölle.
Soldaten trampelten meine Oma mit Pferden nieder und ließen sie dort liegen. Meine Mutter vertrieben sie. In Asonomia, einem Dorf in der Region, in der meine Mutter lebte, kamen Soldaten und sperrten 70 Frauen ein und vergewaltigten sie jede Nacht.
So erzählen es 2 Frauen, deren Familien vor gut 100 Jahren aus der Türkei nach Griechenland geflohen sind. Die Türken benehmen sich damals ähnlich wie 2 Jahre zuvor die Griechen. Als diese 1921 von den türkischen Truppen zunächst zurückgedrängt wurden, zerstörten sie Städte und Dörfer und vertrieben deren Bewohner. Eine Untersuchungskommission stellte fest:
Es gibt einen systematischen Plan zur Zerstörung türkischer Dörfer und zur Auslöschung der muslimischen Bevölkerung.
Und so machen es die Griechen 1922 wieder, als sie endgültig von den Türken geschlagen werden. Atatürks finaler Schachzug ist die Eroberung von Smyrna, dem heutigen Izmir. Eine Hafenstadt an der westlichen Küste der Türkei. Anfang des 20. Jahrhunderts eine rauschende multikulturelle Metropole. Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Herkunft leben mehr oder weniger friedlich zusammen. Touristinnen und Händler aus ganz Europa kommen in die Stadt. Am 9. September 1922 erobern Atatürks Truppen Smyrna. Die armenischen und griechischen Viertel werden bis auf die Grundmauern niedergebrannt. 40.000 Menschen sterben. Zehntausende versammeln sich im Hafen. Viele von ihnen ertrinken bei dem Versuch, sich über das Meer nach Griechenland zu retten.
Hinter ihnen stand eine 2 Kilometer lange Feuerwand mit bis zu 30 Meter hohen Flammen, die den Sauerstoff in der Luft knapp werden ließen. Von den Enden der Uferpromenade schossen Soldaten in die Menge. Es war ein apokalyptisches Geschehen, dessen Opfer unter mehreren Todesarten wählen konnten, zu verbrennen oder massakriert zu werden.
So schreibt es der Autor Lutz Klevemann in seinem Buch Smyrna in Flammen. In den nächsten Monaten werden rund 2 Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Und zwar in beiderseitigem Einvernehmen. Im Vertrag von Lausanne wird 1923 der Bevölkerungsaustausch festgelegt. Etwa 1,5 Millionen Griechen sollen aus der Türkei nach Griechenland, etwa 500.000 Türken aus Griechenland in die Türkei. Wer Grieche und wer Türke ist, wird an der Religion festgemacht. Orthodoxe und andere Christen gleich Griechen, Muslime gleich Türken. Die Neuankömmlinge in der Türkei werden als nicht muslimisch genug angesehen. Die in Griechenland Ankommenden wiederum gelten als Türken. Dazu kommt, dass Griechenland nach der Kriegsniederlage wirtschaftlich am Boden ist. Zu den bisher 5 Millionen Einwohnern kommen jetzt noch ca. 1,5 Millionen Menschen, die aus der Türkei geflohen sind oder zwangsumgesiedelt werden. Der Staat ist komplett überfordert.
Über 50 Menschen in einem Haus mit 2 Zimmern. Es gab Hunger, Armut, Traurigkeit.
Die Einheimischen waren uns gegenüber erstmal feindselig. Sie dachten, dass wir ihnen ihre Jobs wegnehmen. Die Frauen dachten, die geflüchteten Frauen wollten ihre Männer verführen.
Es gab eine Zeitung damals in Griechenland, die forderte, dass Flüchtlinge eine Armbinde tragen sollen, damit man sie gleich erkennt. In der Zeitung stand auch, die Flüchtlinge sollen nicht auf dem Bürgersteig gehen, sondern gefälligst auf der Straße bleiben.
Menschen wurden entwurzelt, was lange verwoben war, wurde getrennt. Die Spannungen zwischen den beiden Nachbarn, zwischen Griechenland und der Türkei, sie halten bis heute an.
Der griechisch-türkische Krieg, wie er 1919 begonnen hat und wie er 1922 zu Ende ging. Chrissy Mockenhaupt hat uns eben davon erzählt, hier für eine Stunde History. Aber wir steigen noch mal etwas tiefer ein. Versuchen noch ein paar mehr Hintergründe dieses Krieges zu verstehen. Und zwar im Gespräch mit Christoph Neumann. Er ist Direktor des Orient-Instituts in Istanbul. Hallo, Herr Neumann.
Ja, hallo, aus Istanbul.
Wir müssen uns vielleicht nochmal die Kriegskonstellation genauer anschauen, Herr Neumann, denn die Griechen standen ja im Grunde nicht allein da, sondern hatten ziemlich starke Rückendeckung durch die Alliierten des Ersten Weltkriegs, vor allem durch die Briten, muss man sagen. Warum eigentlich?
Das ist eine komplizierte Frage. Es gibt eine sehr einfache Antwort und ein paar, die ein wenig komplizierter sind.
Fangen wir doch mal mit der einfachen an.
Ganz einfach. Der Erste Weltkrieg war von den Alliierten gegen das Osmanische Reich geführt worden. Und die Friedensordnung von Sèvres, die man so anpeilte, beinhaltete ja, dass das Osmanische Reich klein und völlig abhängig und sehr schwach sein sollte. Mhm. Und da war dann das Königreich Griechenland ein natürlicher Verbündeter. Dass die Briten besonders dahinter standen, das hatte dann natürlich auch noch andere Gründe, denn ein zu schwaches Osmanisches Reich bedeutete ja auch, dass die Sowjetunion eventuell eine Meerengenpolitik betreiben könnte, die sehr offensiv gewesen wäre, also durch den Bosporus und die Dardanellen einen Zugang zum Mittelmeer haben könnte. Und das wollten die Briten ganz besonders dringlich verhindern.
Okay, da kommt dann europäische Geopolitik ins Spiel sozusagen.
Da kommt diese Geopolitik ganz stark ins Spiel. Nun könnte man auch noch vieles zur griechischen Innenpolitik beitragen. Griechenland war ja ebenfalls ein innerlich nicht besonders starker und stabiler Staat, aber ich denke, dass das tatsächlich einer der Hauptgründe gewesen ist.
Mhm. Schauen wir aufs Osmanische Reich. Auf der anderen Seite hatte den Ersten Weltkrieg als Partner Deutschlands und Österreichs verloren, war im Grunde kurz vor der Auflösung. Sie haben ja die Pläne von Sèvres schon angesprochen und musste niemanden so recht auf der eigenen Seite eigentlich. Wie konnte man sich in dieser Situation denn aber eigentlich noch wehren?
Nun, das Osmanische Reich hat den Krieg verloren, aber in dem Moment, als es den Krieg verloren hatte, hatte es noch durchaus intakte militärische Strukturen. Mhm. Und diese militärischen Strukturen zu retten, ist ja das, was der nationalistischen Bewegung, die dann später zur kemalistischen wurde, unter Mustafa Kemal, später Atatürk, gelungen. Das war eigentlich der erste große Schritt. Das andere ist, dass zwar das Osmanische Reich am Ende besiegt und arm und ziemlich schwach war, aber mit dieser militärischen Struktur immer noch da und die anderen Mächte, mit der Ausnahme tatsächlich Griechenlands vor allem, waren mäßig daran interessiert, den Ersten Weltkrieg weiterzuführen. Sie wollten ihn beenden. Auch das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum die Alliierten Griechenland gestützt haben. Mhm. Sie wollten das nicht selbst machen. Die öffentliche Meinung, die Wirtschaft in Großbritannien, in Frankreich, auch in Italien, war von dem Ersten Weltkrieg derartig, der ja damals nur der große Krieg war, es gab noch keinen zweiten, klar, derartig am Boden, dass sie tatsächlich nicht weiter aktiv werden wollten. Und dadurch stand am Ende dann ein doch ziemlich kleines Königreich Griechenland gegen ein auch als Rest noch überraschend großes Osmanisches Reich da, wo zudem es so war, dass ja die gegenseitigen Erfahrungen an Vertreibung, an Massakern zu einer ganz erstaunlichen Mobilisierung und Solidarisierung der Muslime des Osmanischen Reiches geführt hat.
Jetzt haben Sie Massaker schon angesprochen, genauso ging es dann im Krieg selbst ja aber auch weiter, Herr Neumann. Der ist extrem bestialisch geführt worden, oder?
Er wurde immer bestialischer geführt. Es ist ja so gewesen, dass die griechische Besetzung zunächst einmal noch ziemlich geordnet verlief. Bloß mit dem griechischen Vorrücken, was ja sehr weit in Westanatolien geschah und was eigentlich auch nicht den Plänen der Alliierten entsprach, wurde es immer heftiger. Das hat einerseits damit etwas zu tun, dass die Griechen nicht mit so viel Widerstand gerechnet haben. Mhm. Und andererseits, dass sie im Laufe der Zeit auch die Hoffnung aufgeben mussten, dass in irgendeiner Weise eine Wirtschaftsordnung mit den Muslimen in diesen Gebieten noch funktionieren würde. Es ist ja so, wenn man ein Gebiet unterwirft, dann sollte man dabei ein bisschen die Idee haben, was mache ich danach?
Man denkt daran, was man daran rausholen kann,
an Profit auch. Deswegen auch nicht zu viel zu zerstören. Mhm. Dann beim griechischen Rückzug sah das wohl sehr viel anders aus. Also die immer weiter demoralisierten griechischen Truppen in diesem Rückzug haben dann tatsächlich sehr entsetzlich gewütet und selbstverständlich hat es auch gegenseitige Rachemaßnahmen gegeben, der allerentsetzlichsten Weise.
Im Ergebnis dieses Kriegs steht dann eine neue, unabhängige Türkei. Würden Sie so weit gehen, Herr Neumann, zu sagen, dass die Türkei diesen Krieg deshalb auch gewonnen hat?
Die Türkei wäre nicht die Türkei, sondern immer noch ein osmanisches Reich, wenn es nicht anschließend zu diesem Friedensvertrag gekommen wäre und den Bevölkerungsvertreibungen, den Deportationen auf beiden Seiten, die aus der Türkei tatsächlich die Türkei gemacht hat. Das ist natürlich ein extrem hoher Preis gewesen und ein Preis, der auch im Übrigen für Griechenland hoch war. Mhm. Ein entsetzliches Elend. Man darf nicht vergessen, es waren mehr Leute aus Anatolien nach Griechenland vertrieben worden, als von Nordgriechenland, wo es ja noch Muslime gab, in die Türkei vertrieben wurden. Aber es waren auf jeder Seite viele, viele Hunderttausende, im Fall der vertriebenen griechisch-orthodoxen, egal ob sie Greekophon waren, also Griechisch sprachen oder irgendeine andere Sprache, über 1 Million. Das war entsetzlich und man darf sich die Zahlen ja auch ein bisschen so vorstellen. Damals lebten auf dem Staat, dem was heute so in etwa das Staatsgebiet der Türkei ist, so etwa 14 Millionen Einwohner. Davon 1,5 Millionen zu vertreiben, das ist dann schon sehr, sehr, sehr erheblich. Das sind also riesige Kosten gewesen, aber man darf eben die entsetzliche, blutige Vorgeschichte, die noch weiter zurückgeht als in den Ersten Weltkrieg, in die Balkankriege hinein, mit den damaligen Bevölkerungsverschieben, mit den damaligen Deportationen, selbstverständlich mit dem Armenozid, also der systematischen Vertreibung und Ermordung der Armenier, der nachträglich als Völkermord gezählt wird. Das darf man alles nicht vergessen. Das steckte in diesen Leuten drin, sowohl als große Angst, wie auch als etwas, was eben möglich und nötig war, sodass in der damaligen Perspektive diese Vertreibung, die wir nur heute als Ethnic Cleansing sehen können, sogar noch als verhältnismäßig human angesehen wurde. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ein blutiges Kapitel der türkischen und der griechischen Geschichte und ein hoher Preis, der da bezahlt wurde in diesem griechisch-türkischen Krieg, haben wir darüber gesprochen mit Christoph Neumann vom Orient-Institut in Istanbul. Danke, Herr Neumann.
Danke Ihnen.
1919, also vor 105 Jahren, führen die Türkei und Griechenland Krieg. Darüber reden wir heute hier in 1 Stunde History. Aber dafür hatten beide Staaten ja erst einmal entstehen müssen. Also die Türkei erkämpft sich das quasi im türkischen Befreiungskrieg. Da gehört der griechisch-türkische Krieg eben auch dazu. Und Griechenland war schon vorher entstanden. 1830 hat Matthias uns ja vorhin erklärt, so im großen Ganzen des Nation-Buildings im 19. Jahrhundert. Und Matthias, dieses 19. Jahrhundert ist ja sehr ideologieschwanger, ne? Also von nationalistischen, freiheitlichen, genauso zu größenwahnsinnigen Ideen ploppten da links und rechts überall so Vorstellungen in Europa auf, wie die Welt in Zukunft aussehen sollte. Und auch Griechenland hat so eine große Idee, nämlich im wortwörtlichen Sinne die Megalidea.
Ja, das heißt tatsächlich übersetzt so viel wie große Idee. Und da kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist. Es war eine nationalistische Vorstellung, die sich aus der griechischen Geschichte gespeist hat und ein großes, griechisches, riesiges Reich anstrebte. Griechenland gehörte ja seit 1453 zum Osmanischen Reich. Und da gab es immer schon nationale Kreise, Menschen also, die nach einer griechischen Unabhängigkeit strebten. Und das war eben eine Reaktion auf die politische Lage Griechenlands und noch keine Ideologie oder Strategie im klassischen Sinne. Es gab natürlich auch maßlose Übertreibungen. Also das gesamte in der Antike von Griechen besiedelte Gebiet sollte zusammengefasst werden. Die kleinasiatische Küste sollte annektiert werden. Und dieser Begriff Megalidea, der geht wohl auf die griechische Revolution am Anfang des 19. Jahrhunderts zurück.
Wenn ich mir jetzt aber die Landkarte anschaue, ist Griechenland so groß, wie es eben ist. Und die türkische Mittelmeerküste gehört zum Beispiel nicht dazu. Also aus der Idee ist eigentlich nichts geworden.
Eigentlich gar nichts. Also es begann mit der Niederlage natürlich nach dem Ersten Weltkrieg. Im Vertrag von Lausanne am 24. Juli 1923 kam es dann noch schlimmer. Die Türkei nämlich konnte da wesentliche Beschlüsse der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg revidieren. Griechenland verlor Gebiete, die 1920 dem Land schon zugesprochen waren. Und das Ergebnis des griechisch-türkischen Krieges war einerseits die brutale Vertreibung der jeweils nicht mehr erwünschten Minderheiten. Und die seit 3000 Jahren von Griechen besiedelte Küste Kleinasiens ging verloren. Also das Ergebnis war das Gegenteil des Gewollten.
Das Gegenteil des Gewollten war das Ergebnis, hat Matthias eben gesagt. Das Gegenteil der Megali-Idea. Was aber eben nichts daran ändert oder vielleicht sogar der Grund ist, dass diese Idee dann vor ein paar Jahren doch auch nochmal wieder aufgetaucht ist. Aber eins nach dem anderen wollen wir diese große Idee doch nochmal auseinandernehmen und zwar mit Historiker Yannis Sileppos an der Universität Ioannina. Grüße Sie, Herr Sileppos.
Ja, guten Tag.
Woher kommt sie, Herr Sileppos, diese Megali-Idea? Wir haben es vorhin im 19. Jahrhundert verortet.
Ja, als politischer Begriff, als Motto taucht das erstmals 1844 auf. In einem politischen Kontext und im Rahmen einer Rede, die damals vor der verfassungsgebenden Nationalversammlung in Griechenland gehalten wurde. Da war ein paar Monate vorher eine Verfassungsrevolte ausgebrochen und die führte dann eben auch zur Verabschiedung einer Verfassung.
Und dann nochmal in Ihren Worten, Herr Sileppos, was steckt drin in dieser Idee? Was wird da eigentlich formuliert?
Ja, das ist ziemlich unscharf, ziemlich schwammig, was da eigentlich formuliert wurde. Und das ist möglicherweise wohl auch der Erfolg dieses Mottos, weil man da so vieles hineinprojizieren konnte. Also es war kein außenpolitisches Programm. Sofern man schon gar kein, das dann vom griechischen Staat eigentlich im 19. Jahrhundert verfolgt wurde, sofern man das also überhaupt so in einen politischen Zielkontext setzen kann, gab es mindestens drei verschiedene Varianten, nicht? Also was man sich da so drunter vorstellen konnte, denn ein festgefügtes Programm war das nicht.
Was wären das, diese drei Varianten?
Also das wäre einerseits sicherlich natürlich die Vorstellung, der griechische Staat muss größer werden und so weiter. Das, was dann ja versucht wurde im Jahrzehnt von 1912 bis 1922. Aber daneben gab es auch ganz andere Vorstellungen, darunter etwa die große Konföderation der christlichen Balkanvölker, nicht? So ein Konföderationsprojekt, was man sich so damals vorgestellt hatte. Wir sind ja noch vor der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das hat sich dann aber auch noch entwickelt. Und dann gab es nicht zuletzt auch die Vorstellung einer, wenn Sie so wollen, Hellenisierung des Osmanischen Reiches von innen heraus. Da lebten ja sehr viele sogenannte unbefreite Brüder, nicht? Das ist ja diese Vorstellung. Also auch die Vorstellung, dass also ein reformiertes Osmanisches Reich dann gewissermaßen die Realisierung dieses Traums in irgendeiner Weise vollziehen könnte. Also es war eigentlich ein unscharfer Begriff und das ist wahrscheinlich vielleicht gerade das Erfolgsrezept gewesen. Das hat sich dann natürlich im Vorfeld des Ersten Weltkrieges dann auch verengt.
Herr Sileppos, lassen Sie uns aber an der Stelle vielleicht noch mal ganz kurz im 19. Jahrhundert bleiben, bevor wir zum Ersten Weltkrieg kommen. Das ist ja nun eine Zeit von Nationalismus, von Nation Building. Und als Sie gerade so gesprochen haben, kam mir da so die Diskussion aus der Frankfurter Paulskirche in den Kopf. Mit oder ohne Österreich, überall, wo man Deutsch spricht oder auch andere Sprachen. Ist das im Kontext des 19. Jahrhunderts mit der Megali-Idee vergleichbar?
Das ist, denke ich, schon vergleichbar, allerdings mit dem Vorbehalt, dass es nicht gleichsetzen ist. Nicht vergleichen ist was anderes und gleichsetzen ist was anderes. Also vergleichen, denke ich, kann man es in der Hinsicht als dieser Bezugsrahmen, ja, also das ist so, nicht, wo Griechen leben, nee, also ich denke jetzt an das Gedicht von Ernst Moritz Arndt, wenn ich das richtig noch in Erinnerung, nein, sein Vaterland muss größer sein, ja, des deutschen Vaterland, also das kann man also in so einem maximalistischen, da kann man das, denke ich, durchaus vergleichen, in anderen Punkten aber überhaupt nicht, denn man darf ja nicht vergessen, dass die Paulskirchendemokraten seinerzeit großdeutsche Lösung ja in einem Kontext, in einem geografischen Kontext, sagen wir mal, kultiviert haben, wo es Großmächte gab. Ja, da gab es halt Preußen und es gab Österreich, damals noch Österreich, noch nicht Österreich-Ungarn. Das heißt, der politische Rahmen ist ganz anders. Denn es gab ja zu dieser Zeit, Griechenland war ein Kleinstaat im Grunde, der noch gerade aus der Taufe gehoben wurde. Also da gab es also nicht diesen Großmachtkontext. Also in einigen Punkten, in diesem maximalistischen, wenn Sie wollen, auch visionär-romantisch-träumerischen vielleicht. Ja, da kann man das, denke ich, vergleichen. Aber wenn man es dann konkret, was die Vorstellung dann auch betrifft und die Konstellation anschaut, dann müssen wir da vorsichtig sein. Also was anderes als gleichsetzen, nicht vergleichen,
Konkret wird diese Megali-Idee dann, wollten Sie ja gerade weitermachen, aber im griechisch-türkischen Krieg.
Eigentlich hatte die Megali-Idee, wie die ursprünglich mal formuliert wurde im 19. Jahrhundert, gegen Ende des Jahrhunderts doch einen rapiden Konjunkturverlust schon erlebt. Das hat unter anderem damit zu tun, dass da in Südosteuropa eben auch konkurrierende Nationalbewegungen auftauchten, konkret die Bulgaren und so weiter, nicht? Also da hat das Ganze eigentlich, ist eigentlich nicht in Vergessenheit geraten, aber doch ein Konjunkturverlust, war eher negativ konnotiert und dann eben im Ersten Weltkrieg, beziehungsweise es geht ja schon mit den Balkankriegen los, kann man da, wenn Sie so wollen, von einer Wiederbelebung sprechen. Allerdings ist da auch eine hermeneutische Falle drin, nicht? Also
das müssen Sie erklären, die hermeneutische Falle.
Ja, das ist so, dass wenn man also vorher, dass man dann denkt, da gibt es also irgendwie eine Kontinuität, was weiß ich, in der Außenpolitik und das ist von den Quellen einfach nicht stützbar. Da schwimmt da so ein Motiv im öffentlichen Diskurs rum und das wurde dann wieder unter anderen Rahmenbedingungen aufgegriffen. Also eine Kontinuität gibt es eigentlich da nicht.
Schwammig und anpassbar, diese Idee.
Genau, und das ist ja bei so nationalistischen Parolen häufig der Fall. Das ist ja gerade der Erfolg, nicht? Also der Punkt in der politischen Rhetorik dann des Ersten Weltkrieges und danach natürlich vor allen Dingen, also der türkische Krieg 1919 bis 22, fällt auch auf, dass sehr häufig dann eben von nicht mehr große Idee die Rede ist, sondern von großem Griechenland, also Megali Elas und nicht Megali Isaia. Also dass diese Idee des also eines großen griechischen Staates, der zwei Kontinente und so weiter, die ist dann dominant. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, das so als eine Kontinuität aus den Tiefen des 19. Jahrhunderts zu sehen, aber das hat sich dann natürlich auch durchgesetzt. Und damit wird dann auch dieser Begriff in der internationalen Forschung allgemein ja auch weitgehend identifiziert, wobei das ein bisschen vereinfachend ist. Darauf wollte ich im Grunde nur hinweisen. Ne?
Nationalistische Parolen überleben gut, haben Sie ja gerade schon gesagt. Die Goldene Morgenröte, eine rechtsradikale Partei in Griechenland, die hat diese Megali-Idee ja dann mal wieder ausgekramt. Ist das heute noch ein Thema in Griechenland?
Nein, auch die goldene Morgenröte ehrlich gesagt nicht. Die Führungsspitze, die waren ja im Parlament ein paar Jahre, die sitzen ja im Gefängnis. Allerdings gibt es dafür andere rechtsradikale Parteien, jetzt drei sogar in Griechenland. Gut, das ist was anderes. Also der Begriff Megali Isaia, diese goldene Morgenröte, darf ich vielleicht noch dazu sagen, das ist ja alles gar nicht so neu. Das ist ursprünglich eine Zeitschrift und eine Splittergruppe gewesen, die schon Anfang der 80er Jahre sich gegründet hat. Aber immer so, also eigentlich weiter bekannt, auch jenseits der Landesgrenze, sind die erst geworden, weil die 2012 halt ins Parlament gekommen sind für ein paar Jahre. Aber die Sache ist insofern schon viel, viel älter, diese goldene Morgenröte, die sich ansonsten ja auch ganz offen zu den Ideen des Nationalsozialismus bekennen. Das würde ich schon sagen, sind mittlerweile auch also wirklich verschwunden. Und insofern, die haben ja auch damals jetzt nicht allen Ernstes, sagen wir mal, die öffentliche Meinung irgendwie im Wesentlichen beeinflusst. Das war immer eine Splittergruppe und ins Parlament sind die aufgrund von Proteststimmen gekommen seinerzeit vor dem Hintergrund der Eurofinanzkrise.
Janis Selippos war das, Historiker bei uns in 1 Stunde History. Ja. Danke fürs Gespräch, Herr Selippos.
Bitteschön.
Dann kommen wir mal wieder zu unserem heutigen Zweigespann. Wir sprechen ja nämlich über Griechenland und die Türkei. Matthias, zwei Staaten mit viel Vorgeschichte und mit so viel Vorgeschichte reicht es heute zu was für einem Verhältnis?
Naja, man kann sagen, es gibt halt immer wieder Streit. Mal geht es um Zypern, beide beanspruchen ja einen Teil der Insel. Mal geht es um Gas, das im Mittelmeer gefunden wird. Und fast hat man den Eindruck, wann immer es möglich ist, es wird gestritten. Und dabei sind doch beide Mitglieder der NATO.
Und wie viel geht davon tatsächlich noch auf diesen griechisch-türkischen Krieg, das Ende des Ersten Weltkriegs zurück?
Naja, es gibt halt Streitigkeiten, zum Beispiel Kontrolle von Seegebieten. Die Türkei hat unter Erdogan die Maxime Blaues Vaterland ausgerufen. Das bezieht sich auf einen Teil des Mittelmeeres und es droht sogar mit Krieg, falls Griechenland das nicht akzeptiert. Griechenland setzt dagegen auf das Seerechtsübereinkommen von 1982. Darin steht, dass alle Inseln in der Ägäis ein Seerecht haben und somit eine Wirtschaftszone. Das führt dann auch schon mal wieder zu Rüpeleien zwischen zwei Fregatten beispielsweise oder zu einer Aussage von Erdogan, dass man im Streitfall, Zitat, zweifellos mitten in der Nacht kommen könne. Also es ist alles andere als störungsfrei.
Rüpeleien, Drohungen, Streitigkeiten, sagt Matthias. Wenngleich, muss man ja auch sagen, kein offener Konflikt, aber eine immer noch eben sehr angespannte Situation zwischen der Türkei und Griechenland über 100 Jahre jetzt nach dem griechisch-türkischen Krieg. Schauen wir uns das nochmal genau an mit Historiker Robert Gerwardt, der am University College Dublin das Zentrum für Kriegsstudien leitet. Hallo Herr Gerwardt.
Hallo, ich grüße Sie.
Bevor wir die Details besprechen, offene Frage Herr Gerwardt, das Verhältnis zwischen der Türkei und Griechenland, wie würden Sie das in ein paar Worten, in ein paar Sätzen beschreiben?
Ja, das Verhältnis ist im Grunde genommen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder angespannt. Jetzt in jüngster Zeit wieder mehr. Also es verläuft immer so ein bisschen wellenartig, das Verhältnis. Mal geht es besser, mal geht es schlechter. Im Grunde genommen dreht es sich nach wie vor um einige Fragen, die aufgeworfen sind durch den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise die Zeit unmittelbar danach, also den griechisch-türkischen Krieg zunächst und dann den Frieden von Lausanne, später dann nochmal durch die Abkommen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die eben regelten, dass Griechenland die Kontrolle wiedererlangte über einige Inselgruppen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es in erster Linie um Ägäis-Inseln, danach eben um die Dodekanes.
Das heißt, wenn wir jetzt ins Hier und Jetzt schauen wollen, auf die aktuellen Themen zwischen beiden Staaten, dann sind es weiter auch diese Seerechtsstreitigkeiten.
Ja, es geht einerseits um Seerechtsstreitigkeiten, andererseits geht es aber eben auch um die Frage der Remilitarisierung der Ägäisinseln. Also im Vertrag von Lausanne und dann auch nochmal im Anschluss nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eben bestimmt, dass bestimmte Inseln, die vorgelagert sind vor der türkischen Küste, entmilitarisiert werden sollten. Das hatte einerseits das Ziel oder den Zweck, dass das Sicherheitsgefühl in der Türkei gestärkt werden sollte. Andererseits aber eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das eingefordert von der Sowjetunion, die sich eben auch Gedanken machte über die Sicherheit von Seewegen ins Mittelmeer.
Wir haben gerade schon diese Idee, diese türkische Idee des blauen Vaterlandes erwähnt, Herr Gerwardt. Also die Türkei liege praktisch auch im Mittelmeer.
Genau, also aus türkischer Seite ist nicht nachvollziehbar, warum die Ägäis gewissermaßen ein rein griechisches Meer sein sollte. Dass man also der Türkei sozusagen die Rechte auf Nutzung der Meere versagt. Also die Streitfrage dreht sich im Grunde genommen darum, ob es hier nur um die Inseln geht oder auch eben um das darum liegende Meer.
Und auch um Rohstoffe, oder?
Es geht dabei natürlich auch um Rohstoffe und die Frage, wer diese nutzen darf oder ausbeuten darf. Mhm. Das ist natürlich zwischen den beiden Ländern auch seit jeher umstritten, ist aber erst wirklich in den letzten Jahren jetzt mehr und mehr ins Zentrum der Kontroverse gerückt.
Gibt es denn aber andersherum in Griechenland noch Reste der Megali-Idee, über die wir heute auch schon ein paar Mal gesprochen haben? Also so diese Idee, naja, die türkische Mittelmeerküste ist ja eigentlich auch schon ziemlich griechisch.
Ja, natürlich. Also die Idee von einem Großgriechenland sozusagen, das sämtliche ethnischen Griechen umfassen würde, ist natürlich schon sehr alt. Im Grunde genommen geht das zurück zur Unabhängigkeit Griechenlands im 19. Jahrhundert, wurde dann aber zugespitzt nochmal nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Mittlerweile wird diese Idee im Grunde genommen politisch von niemandem mehr vertreten. Es gab eine Zeit lang eben mit der goldenen Morgenröte ja eine Partei in Griechenland, die das auch nochmal so eingefordert hatte. Auch vor allem natürlich mit Blick auf Zypern, also eine gesamtgriechische Lösung sozusagen für Zypern. Mhm. Aber da es in der Türkei, also in Anatolien seit der großen Vertreibungswelle von 1922 im Grunde genommen kaum noch griechisch-orthodoxe Christen gibt, außerhalb von Istanbul, ist die Frage halt nicht mehr so dringlich, sondern es geht in erster Linie darum, den Status quo sozusagen zu bewahren und auch sicherzustellen, dass es auf den vorgelagerten griechischen Inseln ein gewisses Sicherheitsbedürfnis gibt. Das steht im Widerspruch zu den bereits erwähnten Verträgen, die Remilitarisierung dieser Inseln, die aber jetzt auch nicht erst seit gestern passiert ist, sondern schon länger. Mhm. Man sagt aber, dass es zur Verteidigung dieser Inseln im Falle eines türkischen Angriffs eben wichtig sei, dort auch Truppen zu stationieren, weil es ansonsten mit den Nachschubwegen zu lange dauern würde, um diese Inseln zu schützen.
Und Zypern haben Sie jetzt eben auch gerade angesprochen, Herr Gerwardt. Ist das heute noch Thema zwischen Griechenland und der Türkei?
Ja, Zypern ist immer wieder Thema bei den griechisch-türkischen Spannungen seit, ja, im Grunde genommen seit den 60er Jahren natürlich, also seit den bewaffneten Konflikten, die dann zur Teilung führten. Es gab ja den Kofi Annan-Plan, der sozusagen Zypern verwandeln wollte in eine Art Schweiz des Mittelmeers als Konföderation. Dieser Plan wurde ja tatsächlich auch von einem Großteil der türkischen Zyprioten unterstützt, allerdings von der griechischen Seite mit großer Mehrheit abgelehnt. Das heißt also, man hält nach wie vor fest an dem Gedanken eines wiedervereinigten Zypern unter griechischer Kontrolle.
Vielleicht eine Sache dann noch, Herr Gerwardt. Griechenland und die Türkei sind beide in der NATO. Das ist eine Organisation, die jetzt natürlich seit dem Krieg in der Ukraine mal wieder ganz anders im Fokus steht als in vielen Jahren, vielleicht sogar in Jahrzehnten zuvor. Jetzt haben wir da also zwei solche Streithähne unter den eigentlichen Partnern, die sie ja sein sollen in der NATO. Macht das Schwierigkeiten?
Ja, das macht enorme Schwierigkeiten. Andererseits ist es aber vielleicht auch eine Art Rückversicherung dafür, dass ein offener Krieg zwischen zwei NATO-Partnern eher unwahrscheinlich ist. Mhm. Es gibt da ja auch gewisse wirtschaftliche Abhängigkeiten, aber eben auch im Falle der Türkei, was Rüstung, Flugzeuge etc. Anbelangt, eine gewisse Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten. Also, dass es hier zu einem offenen Krieg kommen wird, halte ich für unwahrscheinlich. Da gibt es noch andere Konfliktherde, die sich auch im Grunde genommen auf diese Zeit unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg zurückdatieren lassen, Nahe Osten, aber auch eben natürlich die Ukraine, die jetzt noch brandgefährlicher sind. Andererseits kann man natürlich auch vielleicht vermuten, dass die derzeitige Ablenkung vieler NATO-Staaten, der Fokus auf den Nahen Osten und auch die Ukraine, vielleicht auch expansionistische Politiker, ambitionierte Politiker wie Erdogan dazu verleiten könnte, diese momentane, ja, gedankliche Abwesenheit dazu auszunutzen, um die eigenen Ansprüche noch nachdrücklicher einzufordern.
Es bleibt also nicht ganz spannungsfrei im Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei, hat uns Robert Gerwardt vom University College Dublin eben erklärt. Danke fürs Gespräch, Herr Gerwardt.
Ich danke Ihnen.
Also wenn man Herrn Gerwardt so folgt, muss man sagen, jede Menge unausgeräumte Punkte zwischen Griechenland und der Türkei. Und ich habe ja auch ganz am Anfang erzählt, dass vor dem Staatsbesuch vom griechischen Premier Mitsotakis in Ankara dreimal erst beratschlagt wurde, worüber vor allem nicht gesprochen wird. Und nur noch mal ein Beispiel, weil es Matthias vorhin auch schon mal erwähnt hat, die Frage nach der ausschließlichen Wirtschaftszone Ägäis, also wer mit seinen Schiffen bis wohin darf und bis wohin dann eben auch nicht mehr, das wurde bewusst erstmal ausgeklammert. Also Matthias, es ist kompliziert.
Ja, und das Thema passt irgendwie ganz gut in unsere Sendereihe. Wir wollen ja erklären, wie sehr Geschichte unsere Gegenwart bestimmt. Und das ist ein wirklich sehr gutes, aber eben auch makabres Beispiel. Das einstige antike große Griechenland und die einstige mittelalterliche Großmacht Türkei, known as Osmanisches Reich, die gönnen sich nichts. Im Gegenteil, sie machen sich das Leben schwer. Aber vor kurzem gab es so einen kleinen Lichtblick. Am 6. Februar 2023, wir erinnern uns, bebte die Erde in der Türkei und in Syrien. Mhm. Es gab knapp 60.000 Tote und mehr als 125.000 Verletzte. Und Griechenland war einer der ersten Staaten, die geholfen haben. Das wurde in der Türkei gesehen und ich finde, das ist ein sehr, sehr versöhnliches Zeichen.
Und das finde ich richtig stark, mit sowas heute aufhören zu können, nachdem wir mit Krieg angefangen haben. Danke dir, Matthias. Das war eine Stunde History für diese Woche. Steffi macht nächste Woche weiter mit euch und dann mit Johann Ohneland. Falls ihr von dem noch nie gehört habt, nur so viel. Der Name ist Programm und trotzdem wird Johann Ohneland zum englischen König. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.